Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. Ein sozialpolitischer Meilenstein soll die Grundrente sein. Das sagen die einen. Andere finden, dass die Koalition sinngemäß immer verrückter werde. Und das sind die Reaktionen auf den gestrigen Kompromiss allein in der Koalition selbst. Die Debatten über die Grundrente gingen auch heute weiter. Wir berichten und sprechen mit der Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele. Beschäftigen wird uns auch die internationale Politik bzw. deren mögliche Auswirkungen auf die Sicherheit in Deutschland. Denn die Türkei will frühere IS-Kämpfer nach Deutschland abschieben. In Spanien ist nach einer weiteren Parlamentswahl die Lage nicht übersichtlicher geworden. In Polen marschieren am Unabhängigkeitstag wieder zahlreiche Rechtsextreme. Und wer in Bolivien derzeit das Sagen hat, das ist unklar. Ex-Präsident Morales ist es jedenfalls nicht. Und er bekommt jetzt Asyl in Mexiko gewährt. Mehr dazu später in dieser Sendung. Beginnen wollen wir aber mit einem Blick auf die Diskussion rund um die Grundrente, die eigentlich bzw. deren Einführung eigentlich im Koalitionsvertrag schon drin steht zwischen Union und SPD. Die formale Abarbeitung dieses Vorhabens scheint aber in Zeiten einer fragilen Koalition nicht mehr selbstverständlich zu sein. Am Ende ist gestern mit Blick auf die Empfänger der Grundrente ein Kompromiss herausgekommen, der von der Opposition aus verschiedenen Gründen kritisiert wird und der auch intern umstritten ist, auch wenn heute ein Schritt Richtung Umsetzung getan wurde. Aus Berlin berichtet Volker Findhammer.
Es wäre ein frühes Aus gewesen, wenn die Parteigremien nach dem gestern gefundenen Kompromiss zur Grundrente heute schon wieder die Reißleine gezogen hätten. Aber Annegret Kramp-Karrenbauer für die Union und Malu Dreyer für die SPD traten nach den jeweiligen Sitzungen fast im Gleichklang vor die Presse.
Ich kann Ihnen sagen, dass das Präsidium einstimmig und der Bundesvorstand bei 3 Gegenstimmen diesen Kompromiss unterstützt.
Auch unser Präsidium hat sich heute einmütig hinter den Kompromiss gestellt zum Thema Grundrente.
Das Lob fiel erwartungsgemäß in der SPD etwas besser aus als in der Union. Und während es in der SPD bislang eher einzelne Stimmen sind, denen der Kompromiss als ungenügend erscheint, haben in der Union mit dem Wirtschaftsflügel und der Jungen Union gleich 2 Parteiorganisationen Kritik angemeldet. Von einem Bruch der Koalitionsvereinbarung spricht der Vorsitzende des Wirtschaftsflügels der Union, Christian von Stetten, und JU-Chef Tilman Kuban fordert mehr Gerechtigkeit zwischen den Generationen ein. Darauf entgegnet die CDU-Vorsitzende:
Wir haben heute im Vorstand sehr intensiv darüber gesprochen und auch die Junge Union hat selbstverständlich anerkannt, dass es richtig ist, wenn wir Wege suchen, um Menschen, die mit ihren Leistungen auch zum Wohlstand dieses Landes beigetragen haben und die am Ende im Alltag trotzdem nur ein kleines Auskommen haben, wie wir denen unter die Arme greifen können.
Von einem sozialpolitischen Meilenstein spricht Arbeitsminister Hubertus Heil und davon, dass die Grundrente keine klassische Sozialleistung sein wird, sondern eine Anerkennung für diejenigen, die 35 Jahre lang gearbeitet und in dieser Zeit auch Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben.
Es geht so, dass die Rentenversicherung klärt, wem sie zusteht. Es gibt dann einen Einkommensabgleich mit der Finanzverwaltung und automatisch kriegen die Leute das.
Für den wohl erst im kommenden Jahr vorzulegenden Gesetzentwurf soll jetzt noch geklärt werden, wie hart die Grenze von 35 Beschäftigungsjahren als Voraussetzung für die Grundrente wirklich ausfallen soll. Der Arbeitsminister spricht da von einer Gleitzone, um den Übergang fließender zu gestalten.
Man muss allerdings eins sagen, was sind die 35 Jahre? Dazu zählen Zeiten, in denen Menschen Beiträge gezahlt haben, aber auch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen. Das ist also sowieso keine richtig harte Kante. Die werden mitgezählt in der Zeit.
Union und SPD hatten sich im Vorfeld ordentlich an der Frage der Bedürftigkeitsprüfung verhakt, die jetzt durch eine Einkommensprüfung im Zusammenspiel der Finanzämter mit der Rentenversicherung ersetzt und geprüft werden soll. Die Grenzen liegen dabei 1.250 Euro monatlich für Singles und 1.950 Euro für Paare, ab denen der Anspruch auf Grundrente entfällt. Der Arbeitsminister spricht von 1,2 bis 1,5 Millionen Menschen, die man dadurch mit der Grundrente ab 2021 erreichen würde. Das Geld dafür soll im Wesentlichen über die künftige Finanztransaktionssteuer kommen, die gleichermaßen bis zum Jahr 2021 verabschiedet sein soll. Weitere 400 Millionen Euro sollen aus dem Etat des Arbeitsministeriums kommen. Den Grünen geht der Kompromiss nicht weit genug. Parteichefin Annalena Baerbock drängt darauf, weniger Jahre als Voraussetzung für den Zuschuss anzuerkennen.
Aus unserer Sicht sollte die Grundrente schon nach 30 Beitragsjahren, nicht erst nach 35 Beitragsjahren greifen. Wir werden das versuchen, in den weiteren Verhandlungen auch immer wieder deutlich zu machen.
AfD-Chef Jörg Meuthen spricht dagegen vom Totalausverkauf ordnungspolitischer Prinzipien durch die CDU, die offenbar zu allem bereit sei, um die Macht zu erhalten. Und der Rentenexperte der FDP, Johannes Vogel, sieht in dem Kompromiss einen klassisch schlechten Kuhhandel. Linken-Chefin Katja Kipping spricht dagegen von einer vertanen Chance.
Ganz offensichtlich war den Verhandelnden der Schutz der GroKo wichtiger als der Schutz vor Altersarmut.
Aus Berlin Informationen von Volker Findhammer. Die Koalitionäre in der Hauptstadt loben den Kompromiss zur Grundrente innerhalb der eigenen Parteien, bleibt dieser aber umstritten, von der Opposition und Wirtschaftsverbänden ganz zu schweigen. Was die Sozialverbände davon halten, das konnten wir vor der Sendung erfahren im Gespräch mit Verena Bentele, der Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VDK. Und die erste Frage an sie lautete, ob dieser Kompromiss tatsächlich ein Meilenstein ist.
Naja, ich sage mal, es fühlt sich schon so an, dass es jetzt ein Riesenbrocken ist, der von der Großen Koalition fällt oder vom Herzen der Großen Koalition, weil sie haben ja auch Monate, gefühlt Jahre daran rumgedoktert und rumgebastelt. Das ist im Prinzip schon die dritte Wahlperiode, wo es um irgendeine Art von Kompromiss oder Konsens geht für eine Respektrente oder eben jetzt Grundrente. Und deswegen ist erstmal gut, dass das Thema jetzt schon mal ja wirklich handfest ist und dass es jetzt mal eine Einigung gibt.
Wer ist aus Ihrer Sicht besonders gut dabei hervorgegangen?
Also Hubertus Heil hat da schon sehr viel Ausdauer bewiesen, hat sehr lange verhandelt und ich denke, am Ende hat jetzt einfach auch die Bundeskanzlerin nochmal in ihrer Fraktion ein Machtwort gesprochen, dass jetzt wirklich zu einer Einigung gekommen ist. So stelle ich mir das vor, ich war nicht dabei. Aber erstmal finde ich gut, dass jetzt dieses Machtpoker anhand der Grundrente zu Ende ist, weil das ist wirklich kein Thema, das sich für Machtspiele in der Großen Koalition eignet.
1,5 Millionen Menschen sollen Schätzungen zufolge ungefähr davon profitieren. Ist das eine ausreichende Zahl aus Ihrer Sicht?
Also wir hätten uns natürlich gewünscht, dass noch mehr Menschen profitieren, weil es hier eindeutig um eine Leistung geht, die Menschen erbracht haben, um 35 Jahre Berufstätigkeit, um Kindererziehung, um Pflege. Und diese Leistung soll honoriert werden. Und das wird oft so ein bisschen durcheinander geworfen. Ist es jetzt hier eine Sozialleistung, die einfach willkürlich verteilt wird? Und das sehe ich gar nicht so, sondern hier geht es ja wirklich um eine Rentenleistung, wo ja auch was dagegen steht, also wo Menschen ja auch eine Leistung erbracht haben.
Sind denn noch mehr Menschen bedürftig aus Ihrer Sicht?
Es sind auf alle Fälle noch mehr Menschen bedürftig. Gerade insbesondere erwerbsgeminderte Menschen sind auch sehr intensiv und stark von Altersarmut betroffen und bedroht, Langzeitarbeitslose. Und da ist sicherlich ein nächster Schritt, der irgendwann kommen muss, dass einfach auch in der Grundsicherung die Menschen im Alter bekommen, es einen Freibetrag gibt, auch für gesetzliche Rentenversicherungsleistungen. Bisher gibt es den Freibetrag von 212 Euro nur für die private und die betriebliche Altersvorsorge.
Das heißt, was genau müsste da noch drauf gesetzt werden?
Naja gut, es ist einfach nochmal eine andere Thematik als die Grundrente. Jetzt müsste eben noch draufgesetzt werden, um wirklich auch nochmal wirksam was gegen Altersarmut zu machen, dass eben die Menschen, die eben nicht die Grundrente bekommen, die eben keine Leistung jetzt aus der Grundrente beziehen, dass für die eben wirklich in der Grundsicherung, die sie beantragen, es für die gesetzliche Rentenversicherung einen Freibetrag gibt, den es wie gesagt bisher nur für die betriebliche und private Altersvorsorge gibt. Aber natürlich die Grundrente ist für uns eine wichtige und gute Leistung, weil sie vor allem Frauen, die bisher eben wirklich sehr viele Probleme haben im Alter mit Altersarmut und da sehr intensiv von betroffen sind, für die wird die Aufwertung durch die Grundrente schon eine wichtige Leistung sein.
Hat Hubertus Heil also recht, wenn er da auf Frauen vor allem verweist, als Profiteure dieser
Regelung? Es ist ganz klar so, weil Frauen oft in Bereichen arbeiten, in Jobs arbeiten, wo sehr schlecht bezahlt wurde in den letzten Jahren und weil Frauen natürlich auch oft diejenigen sind, die sich eben um die Kindererziehung und die Pflege von Angehörigen gekümmert haben. Und ich kann immer nur den Wirtschaftsverbänden sagen, ganz ehrlich, wenn ihr keine Leistung über die Grundrente wollt, dann sind eben auch höhere Löhne wichtig. Und dann ist auch wichtig, dass insbesondere und gerade Frauen, aber eben auch Männer Pflege und Erziehung und Berufstätigkeit besser miteinander verbinden können. Lieber wäre es uns ja allen gewesen, wir hätten gar nicht über die Grundrente diskutieren müssen, sondern wenn jeder eben einen Mindestlohn über 12 Euro hätte, dass wir überhaupt keine Grundrente brauchen. Und das ist für die Zukunft, denke ich, ein Ziel, auf das man hinarbeiten sollte, dass eine Leistung wie die Grundrente jetzt eben für die Menschen eine Unterstützung gibt, die eben nicht diese guten Löhne hatten, aber für die Zukunft sollte es so eine Leistung irgendwann mal nicht mehr brauchen.
Die Wirtschaftsverbände argumentieren ja auch, dass es Menschen gibt, die durchaus Wohneigentum besitzen oder andere Vermögensverhältnisse und deswegen dann faktisch gar nicht angewiesen sind auf die Grundrente, selbst wenn sie trotzdem vielleicht nur wenig verdient haben. Sehen Sie dieses Argument nicht?
Also ich finde, viele der Beispiele, die da so kursiert sind, auch von großen Zeitungen, das ist schon so ein bisschen unlauter, weil ich kenne aus den Beratungen bei uns im Sozialverband VdK keine Menschen, die in einer großen, teuren Villa wohnen und dann hier auf die Grundrente angewiesen sind.
Das reicht auch eine Eigentumswohnung.
Reicht auch eine Eigentumswohnung, aber wenn man, sage ich mal, eine Eigentumswohnung in München hat und trotzdem eben wirklich ganz, ganz wenig Geld, um das sich kaum mehr das Essen leisten kann oder was so anzuziehen, dann finde ich, ist auch eine Leistung wie die Grundrente gerechtfertigt. Weil es geht ja hier, wie gesagt, auch darum, dass Menschen ja auch Voraussetzungen erfüllen müssen, um die Grundrente zu bekommen.
Und ist der Freibetrag von oder die Freibeträge, besser gesagt, die jetzt zumindest vereinbart worden sind für den Moment, sind die aus Ihrer Sicht ausgewogen genug?
Also die Freibeträge, das ist wirklich ein guter Anfang. Man muss halt jetzt erstmal gucken, wie läuft es auch mit der Datenweitergabe zwischen den Finanzbehörden und der Rentenversicherung. Das wird sicherlich auch IT-technisch nicht einfach zu lösen. Das ist eine Sache. Die andere, die mir aber auch ganz wichtig ist, man muss natürlich auch schauen, inwieweit wirklich dann auch Menschen nicht ganz knapp aus dem Bezug der Grundrente fallen. Da wird man dann sicherlich nochmal nachbessern müssen. Aber erstmal ist es für mich wirklich wichtig und richtig, dass niemand beim Sozialamt einen Antrag stellen muss auf Grundrente und sich dann wirklich mit all seinen Dingen, die er so hat, er oder sie offenlegen muss und auch ein kleines Sparbuch mit 1.000 Euro angeben muss. Das ist schon wichtig, dass das nicht passiert.
Stichwort nachbessern, da soll es ja eine Gleitzone geben, wie es heißt, mit Blick auf die 35 Beitragsjahre, die da zur Geltung kommen. Wie flexibel soll die ausfallen?
Also diese Gleitzone, da bin ich auch gespannt auf die genaue Definition. Die soll ja für Menschen sein, die zwischen 30 und 35 Jahre eingezahlt haben. Und das finde ich erstmal eine gute Sache. Das haben wir auch immer gefordert, dass es eben nicht ganz so starr ist und dann jemand, der 34,5 Jahre gearbeitet hat, nichts kriegt. Deswegen bin ich erstmal schon sehr froh, dass so eine Gleitzone reinverhandelt wurde und bin natürlich jetzt einfach gespannt und werde das verfolgen, wie das genau ausgestaltet ist und wie das vor allem natürlich auch bemessen wird und ja, was für Abschläge die Menschen dann eben haben, ob dann wirklich was darüber kommt.
Und am Ende werden aber trotzdem Menschen durchs Raster fallen. Also kann man das überhaupt allen gerecht machen?
Man kann sicherlich mit so einer Leistung wie der Grundrente nie alle Probleme lösen. Ein ganz wichtiges Problem ist eben, dass die Verteilung in Deutschland eben sehr ungleich ist. Es gibt ein paar wenige, die immer reicher werden und viele Menschen, die eben nicht mehr viel haben, weil beispielsweise ja die Löhne einfach nicht so gut sind, weil die Lebenshaltungskosten für alle Mieten immer höher werden und immer teurer. Und da muss man sicherlich durch viele andere Instrumente auch nochmal gegenhalten. Also beispielsweise dadurch, dass eben Mieten wieder bezahlbarer werden oder auch dadurch, dass Menschen, die in Deutschland die Angehörige pflegen, dann eben dafür auch mehr Unterstützung bekommen. Das ist sicherlich alles auch wichtig im Kampf gegen Altersarmut. Aber die Grundrente ist sicherlich ein guter Schritt.
Sind diese weiteren Maßnahmen mit dieser Regierung durchführbar?
Ich bin da sehr am Zweifeln, dass die Bundesregierung da all diese Maßnahmen noch auf den Weg bringen wird. Und auch bei Landesregierungen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil viele Leistungen und Lösungen, die hier gerade angedacht werden, die unterstützen halt eher weniger Menschen, die wenig haben, sondern auch wieder Menschen, die viel haben. Die Pendlerpauschale zum Beispiel ist ja für viele Menschen, die sowieso wenig Geld haben, beispielsweise für chronisch kranke Menschen, Menschen mit Behinderungen, überhaupt nichts, was ihnen hilft jetzt im neuen Klimapaket, sondern es hilft eher den Menschen, die eh Geld haben, die weite Strecken zur Arbeit fahren und denen, die täglich oder alle paar Tage zum Arzt müssen und gar nicht mehr im Arbeitsleben sind, hilft so eine Leistung ja gar nicht.
Verena Bentele war das, die Präsidentin des Sozialverbands VdK. Die Rente ist eines der großen sozialen Themen in Deutschland und das dürfte auch weiterhin für Diskussionen sorgen. Zwar könnten also ab 2021 viele Menschen mit niedrigen Einkommen eine höhere Rente beziehen. Gleichzeitig wurde heute deutlich, dass immer mehr Personen hierzulande keine eigene Unterkunft haben, womit sich auch eine Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fortsetzt. Darüber berichtet Anja Nehls.
Ein Zimmer in einem schmucklosen 50er-Jahre-Bau im Berliner Norden ist Silvias derzeitiges Zuhause. Als Heim- oder gar Obdachlosenasyl will sie es aber nicht bezeichnen.
Die haben einen ganz schönen Namen dafür, Beherbergungen. Das klingt gleich ganz freundlicher und anders als Wohnheim. Unter Wohnheim, da impliziert man immer irgendwas Negatives.
Seit 4 Jahren ist die 57-Jährige wohnungslos. Jetzt lebt sie immerhin nicht mehr auf der Straße. Nach einem selbstverschuldeten Brand hatte sie ihre Wohnung verloren. Für eine neue konnte sie die Kaution nicht aufbringen.
Meistens habe ich nachts in der S-Bahn gesessen und bin die Ringbahn gefahren. Und bin nächsten Morgen arbeiten gegangen. Ab und an habe ich dann mal einen Schlafplatz in der Notunterkunft gehabt.
Jetzt hat sie immerhin das Zimmer im Wohnheim. Eine eigene Wohnung ersetzt es aber nicht.
Das hier oben ist eine 7er-WG mit 7 Personen. Das war so eingerichtet, bis auf ein paar kleine Accessoires. Ich mache auch nicht zu viel. In anderen Zimmern, da hängt wesentlich mehr, da liegt wesentlich mehr. Mir gefällt mein Zimmer so, wie es ist, aber ich möchte mich nicht zu wohl fühlen, weil ich möchte ausziehen.
Das ist ein Problem. Silvia ist eine von knapp 680.000 Menschen in Deutschland ohne eigene Wohnung. Das sind knapp 5% mehr als im vergangenen Jahr. Gut 40.000 Menschen leben als Obdachlose dauerhaft auf der Straße. Die anderen sind wie Silvia weitgehend unsichtbar, wohnen in Heimen, bei Freunden und Bekannten oder in Notunterkünften, so die neuesten Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe BAG. Gebraucht werde mehr preiswerter Wohnraum, so Verena Rosenke von der BAG.
Wir haben seit Anfang der 90er Jahre einen Rückgang bei den Sozialwohnungen um 60%. Die Sozialwohnungen, die jetzt in 2017, 18 gebaut worden sind, das sind 27.000, die also nicht mal ausgleichen die Zahl der Wohnungen, die aus der Sozialbindung gelaufen sind. Und darüber hinaus brauchen wir ja nicht nur Sozialwohnungen, sondern auch anderen bezahlbaren Wohnraum.
Die Bundesmittel für den sozialen Wohnungsbau in 2020 und 2021 sind mit jeweils 1 Milliarde Euro sogar niedriger angesetzt als in den Vorjahren. Benötigt würden 80.000 bis 100.000 neue Sozialwohnungen und weitere 100.000 bezahlbare Wohnungen.
Und insbesondere bei den bezahlbaren Kleinwohnungen. Also nach unserer Schätzung ist es ja so, und auch Forschung hat das gezeigt, die große Zahl, 70% der wohnungslosen Menschen, sind Einpersonenhaushalte, also Single, Alleinstehende. Und da haben wir das größte Wohnungsdefizit bei den bezahlbaren Wohnungen.
2/3 aller Wohnungslosen sind anerkannte Geflüchtete, die in der Regel erst mal weiter in ihren Unterkünften leben. 17% der Wohnungslosen stammen aus EU-Ländern und landen hier besonders häufig auf der Straße, weil sie keine Ansprüche auf Sozialleistungen haben. Aber auch Silvia, deren Miete das Jobcenter bezahlen würde, findet auf dem umkämpften Berliner Markt keine eigene Wohnung. Für das warme Zimmer mit der Möglichkeit zu kochen und zu duschen ist sie dankbar, aber
trotzdem ist es nicht privat. Privat ist nur mein Zimmer, aber ich will dann noch mehr. Sei es, dass man als Oma die Enkel mal übers Wochenende zum Schlafen hat oder wenn man eine eigene Wohnung hat, da ist vieles anders in der Hinsicht. Mehr zu machen als Oma oder auch als Mama, ja?
Ein Bericht von Anja Nehls. In Italien heißt seit etwa 1,5 Jahren der Regierungschef Giuseppe Conte, mittlerweile im zweiten Kabinett. Während der ersten Regierungszeit zwischen der rechtsextremen Lega und der eher linken Fünf-Sterne-Bewegung hatte sich Rom in Europa nicht viele Freunde gemacht. Seit dem Regierungswechsel vor 2 Monaten ist das wieder anders. Ausdruck dessen war heute auch der Besuch von Angela Merkel, die ihrem Gastgeber unter anderem Hilfe beim Thema Migration zusicherte. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg.
Ein doppelter Wangenkuss zur Begrüßung, ein herzliches Lächeln trotz des strömenden Regens in Rom und ein Du per Du, mit denen beide ihr auch persönlich gutes Verhältnis unterstrichen. Das Treffen zwischen Angela Merkel und Giuseppe Conte im prachtvollen Gästehaus des italienischen Ministerpräsidenten am Rande der römischen Innenstadt war eine Demonstration zurückgekehrter Harmonie zwischen Berlin und Rom. Zu Zeiten der populistischen Koalition aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung hatte Merkel einen Besuch bei ihrem italienischen Amtskollegen gemieden. Jetzt, 2 Monate nachdem eine europafreundliche Koalition die Amtsgeschäfte übernommen hat, ist die Kanzlerin als eine der ersten Regierungschefs nach Rom geflogen und versicherte ihrem Amtskollegen Unterstützung beim in Italien nach wie vor brisanten Thema Migration und Flüchtlinge.
Ich habe die Auffassung, dass wir die Länder, die an den Meeren liegen, also die Schengen-Außengrenze, die maritime Schengen-Außengrenze bilden, dass wir die nicht im Stich lassen können.
Das unter anderem von Deutschland mit unterzeichnete Abkommen von Malta für einen festen Verteilungsschlüssel von geretteten Bootsflüchtlingen sei, so Merkel, ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Wir können nicht Schiff für Schiff diese Dinge miteinander immer wieder diskutieren. Aber es bleibt noch viel zu tun, das will ich ganz deutlich sagen, um wirklich zu einer fairen Aufgabenteilung in ganz Europa zu kommen.
Ministerpräsident Conte wiederum machte deutlich, wie sich seit Antritt der neuen Regierung der Blick Roms auf Deutschland gewandelt hat. Während in der alten Koalition vor allem der damalige Innenminister Salvini keine Gelegenheit ungenutzt ließ, um Berlin in der Flüchtlings- und Migrationspolitik zu attackieren, gab es von Conte ausdrückliches Lob für das Verhalten Deutschlands bei der Aufnahme von auf dem Mittelmeer geretteten Menschen. Ich möchte öffentlich der deutschen Regierung und Deutschland danken, wie sie in Sachen Migration es an Hilfe für Italien nicht haben fehlen lassen. Wenn wir über die Sensibilität bezüglich der Verteilung reden, ist Deutschland ein Land, das in der ersten Reihe steht. Umgekehrt stärkte Merkel konnte den Rücken in der Zusammenarbeit mit Libyen. Das Abkommen Roms mit Tripolis zur Ausbildung und Finanzierung der libyschen Küstenwache hat sich Anfang des Monats automatisch verlängert. Merkel betonte, die Ausbildung der libyschen Küstenwache sei von großer Bedeutung angesichts der Tatsache, dass sich Menschen bei der Überquerung des Mittelmeers in Gefahr begeben. Gleichzeitig mahnte die Kanzlerin Verbesserungen an. In Zusammenarbeit unter anderem mit dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR müssten vernünftige Standards sichergestellt werden. Dies habe man nicht überall in Libyen. Harmonie zwischen Merkel und Conte nicht nur in der Migrations- und Flüchtlingspolitik, sondern auch in anderen Themen, die beim Kurzbesuch der Kanzlerin angerissen wurden. Beide waren sich einig, dass sich die europäischen Staaten stärker in der NATO engagieren sollten, der EU-Beitrittsprozess mit Albanien und Nordmazedonien weiter vorangetrieben werden muss und auch, dass eine Bankenunion in Europa ein richtiges und wichtiges Ziel sei. Über allem stand die offensichtlich von beiden Seiten gewünschte Botschaft: Nach schwierigen Monaten funktioniert die Partnerschaft zwischen Deutschland und Italien wieder.
Es sind keine stabilen Zeiten, die die NATO derzeit erlebt. Die Türkei ist als Mitglied wegen des Einsatzes in Nordsyrien politisch weitgehend isoliert. Hinzu kommt der Kurs der USA dort, der auch umstritten ist. Und als wäre das nicht genug, schlägt die Bemerkung des französischen Präsidenten weiter hohe Wellen. Er hatte die NATO vor kurzem als hirntot bezeichnet. Dass das nicht der Fall ist, zumindest darin sind sich aus deutscher Sicht die Verteidigungsministerin und ihr Kollege im Auswärtigen Amt einig. Dazu Klaus Remme.
Auch wenn viel über Differenzen zwischen der Verteidigungsministerin und dem Außenminister spekuliert wird, beim Thema NATO sind sie sich einig. Es wäre ein Fehler, wenn wir die NATO unterminieren würden, hatte Heiko Maas gestern in einem Beitrag für Spiegel Online gewarnt. Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei einer Konferenz am Nachmittag in Berlin:
In der Sicherheitsarchitektur, in deren Gefüge wir eine Rolle spielen und von der wir profitieren, ist und aus meiner Sicht bleibt die NATO der entscheidende Eckstein.
Mit einem starken amerikanischen Arm und einem starken Europa, das die NATO aber nie ersetzen wird, fügte Kramp-Karrenbauer hinzu. Heiko Maas äußerte sich in Brüssel zur Verbesserung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten ähnlich.
Wir wollen das nicht gegen die NATO, sondern wir wollen das mit der NATO tun. Die NATO muss in all diese Überlegungen einbezogen werden. Es ist auch wichtig für viele europäische Staaten, vor allen Dingen unsere mittel- und osteuropäische Partner. Deshalb kann das nur ein gemeinsamer Weg sein und kann nicht der Weg eines Einzelnen sein.
Kramp-Karrenbauer kritisierte den aktuellen Syrien-Kurs des Weißen Hauses. Doch mit Blick auf den französischen Präsidenten, der die NATO aufgrund der transatlantischen Differenzen als hirntot bezeichnet hatte, so viel von ihr.
Davon zu reden, dass die NATO hirntot ist, halte ich für sehr zugespitzt und für sehr übertrieben. Ich finde, die NATO hat nach wie vor ein sehr lebendiges Herz, auch einen sehr lebendigen Kopf. Und ich bin froh, dass das so ist. Und ich will und glaube, die Deutschen müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass das auch so bleibt für die Zukunft.
Wie schon bei ihrer Grundsatzrede in München in der vergangenen Woche forderte die Bundesverteidigungsministerin die Einhaltung deutscher Beitragsverpflichtungen für das Bündnis. Anders als in München stellte sie nicht das 2% Ausgabenziel bis 2031 in den Mittelpunkt. Dies sei, Zitat, das Geld und der Haushaltstitel, der dahinter stecke.
Viel wichtiger ist aus meiner Sicht, und das ist die Grundlage unserer Planung, dass wir zugesagt haben, von all den Fähigkeiten, die die NATO zur Verfügung stellt, dass wir 10% davon als Deutsche tragen. Und die Ausplanung zeigt, dass wir dieses Stadium, diese 10% an Fähigkeiten im Jahr 2031 bei realistischer Betrachtungsweise erreichen können.
Und diejenigen, die glauben, den deutschen Beitrag für die NATO kleinrechnen zu können, warnte Kramp-Karrenbauer.
Das sind 10% von Fähigkeiten, die aber zusammengenommen mit den 90%, die die anderen zur Verfügung stellen, zu 100% Sicherheit für Deutschland führen.
Ihr Vorstoß für eine Schutzzone in Nordsyrien hatte viel Kritik hervorgerufen. Sie bekam auch Lob. Unterm Strich ist die Verteidigungsministerin wohl zufrieden. Ihr Fazit: Wir haben in den letzten 14 Tagen so viel über Sicherheitspolitik gesprochen wie schon lange nicht mehr.
Klaus Remme berichtete. Zum Stichwort Sicherheitspolitik gab es vom Außenminister heute noch ein weiteres Statement. Er forderte nämlich gemeinsam mit den mit Großbritannien und Frankreich den Iran auf, das Atomabkommen wieder einzuhalten und es war sogar wieder von möglichen EU-Sanktionen die Rede. Und Maas hat sich auch dazu geäußert, dass die Türkei in dieser Woche mehrere mutmaßliche IS-Kämpfer nach Deutschland abschieben will, ebenso wie der Innenminister. Und damit sind wir um gleich 23.35 Uhr bei unseren Kurzberichten, die mit Anja Günther zu diesem Thema beginnen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer versicherte via Pressemitteilung, die Bürger könnten sich darauf verlassen, dass die deutschen Behörden jeden Einzelfall sorgfältig prüfen. Es werde alles getan, um zu verhindern, dass Rückkehrer mit Verbindungen zum Islamischen Staat zu einer Gefahr für Deutschland werden. Die Opposition sieht dringenden Handlungsbedarf. Grüne und Linke forderten, dass in der Türkei inhaftierte mutmaßliche IS-Anhänger mit deutscher Staatsangehörigkeit zurückgenommen und in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Bundesaußenminister Heiko Maas erwartet von der türkischen Regierung, wie er in Brüssel sagte, zügig weitere Informationen über die geplanten Abschiebungen.
Wir wollen wissen, wer da zu uns kommt. Wir wollen überprüfen, ob es Personen gibt, die in irgendeiner Weise mit dem IS in Verbindung zu bringen sind. Denn wenn das der Fall ist, brauchen wir gerichtsverwertbare Beweise, um diejenigen, wenn sie nach Deutschland kommen, vor Gericht zu stellen.
Die Regierung in Ankara hat angekündigt, in dieser Woche mehrere in der Türkei inhaftierte Deutsche in ihre Heimat abzuschieben, zumeist Frauen und Kinder mit Verbindungen zur Terrormiliz IS. Die Abgeschobenen können bei ihrer Ankunft in Deutschland nur in Gewahrsam genommen werden, wenn ausreichende Gründe für einen Untersuchungshaftbefehl vorliegen. Die Einreise an sich kann aus rechtlichen Gründen nicht verweigert werden.
Mit der Türkei haben sich heute auch die EU-Außenminister beschäftigt und sie haben den Weg für Sanktionen gegen Ankara freigemacht. Holger Roman.
Anlass ist nicht die Militäroffensive in Nordsyrien, sondern die nicht autorisierten Gasbohrungen türkischer Unternehmen vor der Küste des EU-Mitglieds Zypern. Die EU hält sie für rechtswidrig. Beim Gipfel Mitte Oktober hatte Kanzlerin Merkel das Vorgehen Ankaras in dieser Frage als nicht akzeptabel bezeichnet. Dem Protest lässt die EU nun Taten folgen und schafft den rechtlichen Rahmen für baldige Strafmaßnahmen. Der Beschluss der Außenminister macht es möglich, die Vermögen von Einzelpersonen oder ganzen Firmen einzufrieren, die sich an der illegalen Suche nach Öl oder Erdgas beteiligen. Außerdem kann die EU ab sofort auch Einreiseverbote verhängen. Ziel sei es, so Chefdiplomatin Mogherini, die Türkei dazu zu bringen, auf Offshore-Bohrungen vor der geteilten Mittelmeerinsel zu verzichten.
Der 11. November ist in Polen ein wichtiger Feiertag, doch wie schon im vergangenen Jahr standen rechte Gruppierungen heute besonders im Mittelpunkt. Jan Palukat.
In ganz Polen sind heute Hunderttausende zum polnischen Unabhängigkeitstag auf die Straße gegangen. Den mit Abstand größten Teilnehmerzuspruch erlebte auch dieses Jahr wieder der von extrem rechten Gruppierungen organisierte Unabhängigkeitsmarsch in Warschau, der sogar die offiziellen hauptstädtischen Paraden und Ansprachen in den Schatten stellte. Im vergangenen Jahr hatte sich die rechtskonservative Staatsführung demonstrativ vor den rechten Marsch gestellt, hielt sich aber in diesem Jahr wie schon in den Vorjahren wieder fern. Infolge der Wahlen letzten Monat ist der regierenden PiS-Partei eine Konkurrenz noch rechts von ihr im Parlament erwachsen. Die konstituierende Sitzung des Sejm findet morgen statt. Auf dem sogenannten Unabhängigkeitsmarsch wurden wiederholt rassistische oder islamfeindliche Transparente gezeigt. Dieses Jahr wandte sich ein Plakat gegen Zionismus und ein Museum zur Geschichte der polnischen Juden. Zeitgleich fand auch eine sogenannte antifaschistische Gegendemonstration statt, die von einem massiven Polizeiaufgebot umrahmt wurde. An einem zentralen Platz in Warschau holte die Polizei ein offenbar als Protest aufgezogenes Transparent mit der Aufschrift Verfassung von einer Säule. Jedes Jahr am 11. November feiert Polen die Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit im Jahr 1918. Das Land wurde allerdings bereits 21 Jahre später erneut aufgeteilt, diesmal zwischen NS-Deutschland und Stalins Sowjetunion. 1945 kehrte Polen zwar als Staat auf die Landkarte zurück, diesmal allerdings zwangsweise in die Ostblockstaaten eingereiht. Erst mit der friedlichen Wende von 1989 gelang es dem Land, wieder voll Herr im eigenen Hause zu sein.
1,5 Monate nach der vorgezogenen Wahl in Österreich zeichnet sich möglicherweise jetzt eine Koalition zwischen Konservativen und Grünen ab. Andrea Bär.
ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz kann zwar alleine darüber entscheiden, doch er habe sich unter anderem mit den Länderparteichefs abgestimmt und der Beschluss sei einstimmig gefallen. Das sagte Kurz am Vormittag in der Wiener Parteizentrale. Diese Entscheidung sei der ergebnisoffene Anfang eines herausfordernden Prozesses, so Kurz, da die Positionen von ÖVP und Grünen sehr unterschiedlich seien. Die Grünen hätten sehr klare Positionen, insbesondere im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. die ÖVP im Bereich der Migration oder des Wirtschaftsstandortes. Die Grünen betonten unterdessen die Chancen einer ersten Regierungsbeteiligung im Bund. Die Hand zur ÖVP sei ausgestreckt, so Parteichef Kogler am Sonntag in Wien. Es mache einen Unterschied, ob die ÖVP mit der rechten FPÖ oder den Grünen regieren würde, so Kogler. Wenn man im Klimaschutz, bei der Armutsbekämpfung oder Transparenzgesetzen etwas weiterbringe, sei das etwas. Trotz gegenteiliger Aussagen. Beobachter gehen davon aus, dass auch die FPÖ für eine Regierungsbeteiligung mit der ÖVP zur Verfügung stehen würde, sollten schwarz-grüne Verhandlungen scheitern. Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen in Österreich wollen die beiden Parteichefs Kurz und Kogler morgen ein Gespräch führen.
In Hongkong ist ein Ende der Proteste weiter nicht absehbar und auch die Gewalt nimmt immer stärker zu, auf beiden Seiten, auch am heutigen Tag. Dazu Benjamin Eisel.
Aktivisten errichteten Barrikaden aus Mülleimern, Verkehrsschildern, Bauzäunen und Pflastersteinen. Auch an mehreren Hochschulen brach Chaos aus. Aktivisten legten Feuer und schlugen Fensterscheiben ein. Die Hongkonger Polizei ging hart gegen die Protestierenden vor, mit Tränengas, Gummiknüppeln, Wasserwerfern und Gummigeschossen. Am Morgen hat ein Polizist einen Demonstranten angeschossen und schwer verletzt. Der junge Mann war offenbar unbewaffnet. Der 21-Jährige musste notoperiert werden und liegt auf einer Intensivstation. Für Aufsehen sorgt außerdem ein Video, in dem zu sehen ist, wie jemand bei einem Streit einen Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergießt und anzündet. Der Mann wurde ebenfalls schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Streit ging es offenbar um nationale Zugehörigkeit. In dem Video ist zu hören, wie der Mann "Ihr seid keine Chinesen" rief, bevor er angezündet wurde. Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam verurteilte den Generalstreik und die Gewalt, die von den Protestierenden ausgegangen sei. In einer Pressekonferenz sagte sie, dass heute mindestens 60 Menschen verletzt worden sind. Zwei von ihnen befinden sich demnach in kritischem Zustand: der Mann, der angezündet wurde, und der angeschossene Demonstrant. Die von der Zentralregierung in Peking eingesetzte Regierungschefin forderte die Menschen in Hongkong auf, sich von illegalen Aktivitäten fernzuhalten. Es sei Wunschdenken, dass die Hongkonger Regierung irgendwelchen Forderungen nachgebe, wenn Aktivisten randalierten, sagte Carrie Lam.
Aus Hongkong Benjamin Eisel und jetzt fasst für uns Volker Hirt den Tag an der Frankfurter Börse zusammen.
Wie geht's weiter mit der grünen, blauen, neuen Welt? Auch der Aktienmarkt gibt keine eindeutigen Antworten. SMA Solar, letzte Woche noch in tiefer Finsternis, strahlt heute wieder mit einem Plus von über 8%. Daimler, wohin geht's mit der neuen Autowelt? Die Stuttgarter läuten das Ende des Verbrennungsmotors ein. Im Stammwerk in Untertürkheim wollen sie keine Dieselmotoren mehr bauen. Einige Analysten halten den Schritt für zu verfrüht, andere jubeln. Daimler bewegt sich entsprechend kaum von der Stelle. Die Lufthansa dagegen ist auf Steigflug. Das Ende der Tarifverhandlungen mit dem Kabinenpersonal scheint zu kommen. Anleger hoffen auf einen für den Konzern guten Deal und eine Verschnaufpause der gefühlt ständig streikenden Mitarbeiter. Das Papier übernimmt Position 2 in der DAX-Hitliste, nur bezwungen vom Tagessieger Wirecard. Die Berg- und Talfahrt der Aktie des Bezahldienstleisters geht weiter. Der Konzernchef bedient sich Nachrichten über Twitter und zwitschert irgendwas von der schönen neuen Wirecard-Welt in 2020, weil die Geschäfte in China tolle Gewinne versprechen. Viele zocken heute mit, die Aktie verteuert sich um 3,5%. Und das alles in einem Umfeld, das so gar nicht zum Investment taugt. Donald Trump twittert nämlich auch, China sei sehr an der Beendigung des Handelsstreites mit den USA interessiert. Aber ohne Great Deal gäbe es auch keine Great-Unterschrift. Die Tweets des US-Präsidenten verlieren an Bedeutung, denn der DAX zeigt sich unbeeindruckt, hält das hohe Niveau, verliert kaum und geht mit 13.210 Punkten aus dem Parketthandel.
Der Börsenbericht aus Frankfurt von Volker Hirt. In Südamerika brodelt es derzeit an vielen Stellen. Bolivien gehört dazu. Dort überschlagen sich seit gestern die Ereignisse. Die Ära von Präsident Evo Morales, sie ist offiziell beendet. Er selbst spricht von einem Putsch gegen seine Regierung. Auf den Straßen gibt es Jubelszenen, ebenso wie Plünderungen. Und wie es politisch weitergeht, ist derzeit noch unklar. Zumindest für Morales scheint die nahe Zukunft geklärt zu sein. Er wird nämlich in Mexiko Asyl bekommen. Und unterdessen rät das Auswärtige Amt von nicht erforderlichen Reisen nach Bolivien ab. Ivo Maruschek berichtet.
In Bolivien ist nach dem Rücktritt von Staatschef Evo Morales ein Machtvakuum entstanden. Denn mit ihm haben auch der Vizepräsident und die Präsidenten beider Parlamentskammern ihre Ämter niedergelegt, also alle, die in der Verfassung als Stellvertreter oder Interimspräsidenten vorgesehen sind. Wahrscheinlich wird der Senat jetzt einen neuen Präsidenten wählen, der dann vorübergehend bis zu Neuwahlen die Regierung führt. Noch in der Nacht wurden die Leiterin und rund 40 Mitarbeiter der Wahlbehörde festgenommen, wegen der Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Wahl vor 3 Wochen. In Oppositionshochburgen wie Santa Cruz, aber auch in La Paz, feierten Morales Gegner auf den Straßen mit Böllern und mit Autokorsos. Ich finde das gut, er musste weg. Er hätte ordentlich durch die Vordertür gehen müssen. Jetzt musste der Idiot halt durch das Fenster abhauen. Aber wir sind glücklich. Sehr glücklich. Wir danken Gott, dass diese Diktatur und Tyrannenherrschaft vorbei ist. Das hätten die nie gedacht, dass das Volk etwas erreicht, wenn es sich einmal entschieden hat. Ob Evo Morales oder irgendein anderer Präsident, der macht, was er will, die wissen jetzt, dass es so endet. Doch natürlich feiern nicht alle. Es gab auch Unruhen und Ausschreitungen. In der Nacht wurden Geschäfte aufgebrochen und geplündert, Busse wurden in Brand gesteckt, auch die Privathäuser von Oppositionspolitikern wurden attackiert. Dabei dürfte es sich um Racheakte handeln, denn zuvor waren die Wohnhäuser von Anhängern von Morales in Flammen aufgegangen. Genau das war, laut Morales, der Grund für seinen Rücktritt. Er selbst flog in seine Heimatregion, in die Provinz Chapare. Evo Morales spricht von einem Bürgerputsch. Und nicht nur er, sondern Linkspolitiker aus ganz Lateinamerika nenne den Rücktritt des Präsidenten einen Staatsstreich. Denn letztlich habe die Armee Morales zum Rücktritt gedrängt. So sehen das die Regierungen von Venezuela, von Kuba, von Mexiko und auch Argentiniens künftiger Präsident Fernandes. In Bolivien widersprach Oppositionsführer Carlos Mesa diesem Eindruck. Dazu ist es durch die Vereinigung der politischen Opposition gekommen, durch die Einigkeit der Bürgerbewegungen, der protestierenden Bürger auf den Straßen, dem Gewerkschaftsbund und der Volksanwaltschaft. Das Heikelste daran ist der Eindruck einiger ausländischer Medien, dass die Armee einen Putsch unternommen hat. Aber die Armee hat nur klargemacht, dass sie in den Kasernen bleiben wird, weil sie ausdrücklich nicht bereit war, das Volk zu unterdrücken. Kurz vor Morales' Rücktritt hatten die Kommandeure der Armee und der Polizei sich auf die Seite der Opposition gestellt und Morales gebeten, zurückzutreten. Hintergrund waren die Betrugsvorwürfe, die nach der Wahl vor 3 Wochen immer lauter wurden. Zuletzt hatte die Organisation amerikanischer Staaten in einem Prüfbericht schwere Unregelmäßigkeiten festgestellt und eine Wiederholung der Wahl gefordert.
Über das Machtvakuum in Bolivien berichtete Ivo Maruschik. Es gab in Spanien eine Zeit, in der es absehbar war, dass entweder die konservative oder die sozialistische Partei die Regierung stellen würde. Doch diese Art der Stabilität dürfte endgültig vorbei sein, denn auch nach der 4. Wahl innerhalb von 4 Jahren ist eine stabile Regierung nicht in Sicht. Stattdessen ist die rechtsextreme Partei Vox jetzt drittstärkste Kraft und der bisherige Ministerpräsident muss sich etwas einfallen lassen. Reinhard Spiegelhauer über die Nachwehen der Wahl in Spanien.
Glaubt man Pedro Sanchez und seine Ansprache aus der Wahlnacht, ist alles klar. Er hat seinen Anhängern versprochen, dass es diesmal eine progressive Regierung gibt, also eine Regierung unter seiner Führung. Auf jeden Fall.
Mi empeño es que esta vez sí, sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista.
Daran, dass Sanchez Sozialisten rund 30 Sitze mehr haben als die konservative Volkspartei, kommt auch deren Chef Pablo Casado nicht vorbei. Aber er weiß, dass eine wirklich stabile Regierung ohne ihn praktisch unmöglich ist. Die Volkspartei will hohe Ansprüche an die Sozialisten stellen.
Lo que vamos a hacer es desde ya. Primero,
wir werden sehen, was Pedro Sanchez vorschlägt, dann werden wir unsere Verantwortung wahrnehmen, denn Spanien kann nicht weiter blockiert werden. Das klingt nach einem Angebot und viele Medien erwarten auch, dass es ein politisches Abkommen geben wird, das den Stillstand im Lande beendet. Zeit für einen Pakt, nennt das Staatsfernsehen eine Sondersendung. Koalition diesmal doch, titelt die große Tageszeitung El País, die Konkurrenz El Mundo, Stunde der großen Koalition. Und La Vanguardia aus Katalonien, die Blockade auflösen. Ist also doch alles ganz einfach, obwohl die Wahlen keine klaren Mehrheiten gebracht haben? Oder vielleicht sogar genau deswegen? Ja, sagt Politikberater Luis Arroyo. Ich denke, es ist ganz offensichtlich leichter, eine Einigung zu finden. Denn die Situation sei eine besondere, sagt Arroyo. Alle seien sich dessen bewusst, dass man nicht nochmal wählen könne. Der Regierungsanspruch von Sanchez sei sogar größer als zuvor. Immerhin sei er wieder der Wahlsieger. Arroyo rechnet vor, dass es immer noch für eine Mitte-Links-Regierung mit dem Linksbündnis Unidas Podemos, der neuen Gruppierung Mas País, den liberalen Ciudadanos, der katalanischen Linkspartei ERC und einigen anderen Regionalparteien reichen könnte. Das strebt auch der Chef der Linkspartei Podemos, Pablo Iglesias, weiter an. Man sei bereit, sofort über eine Koalitionsregierung zu verhandeln.
Estamos dispuestos a negociar un gobierno de coalición.
Der Haken dabei: Eine Koalition, in der Podemos mit Ministern vertreten wäre, wollte Sanchez schon nach der Wahl im April nicht wirklich. Die Linkspartei hat jetzt kräftig Stimmen verloren. Forderungen nach Ministerämtern kann Sanchez nun noch weniger akzeptieren als zuvor. Vieles spricht dafür, dass eine komplizierte linke Mehrheit ein reines Zahlenspiel bleibt. Bis zu einer möglichen Einigung zwischen Sozialisten und konservativer Volkspartei könnte es aber ebenfalls noch dauern. Der Ball liege bei den Sozialisten, sagt Antonio Terol, Vizegeneralsekretär der Volkspartei.
La pelota está hoy en el tejado de Pedro Sánchez, el que hable a partir de este momento y él tiene que buscar sus socios.
Ein Bericht von Reinhard Spiegelhauer. Der Austritt Großbritanniens aus der EU ist bekanntlich einmal mehr verschoben. Dafür bestimmen die Briten in einem Monat ein neues Parlament. Und obwohl Premier Boris Johnson sein Versprechen nicht gehalten hat, Ende Oktober den Brexit zu vollziehen, führt seine konservative Partei in den Umfragen und sie darf sich jetzt sogar über Wahlkampfhilfe von Teilen der Konkurrenz freuen. Jens-Peter Marquardt berichtet.
The Brexit Party will not contest the 317 seats. The Conservatives won at the last election.
Die Brexit-Party wird nicht in den 317 Wahlkreisen antreten, die die Konservativen 2017 gewonnen haben. So Nigel Farage vor seinen Anhängern heute in der Hafenstadt Hartlepool im englischen Nordosten. Ein Geschenk für Boris Johnson. Seine Konservativen liegen zwar in allen Umfragen klar vor der oppositionellen Labour Party, doch die Stimmen für die Farage-Partei hätten das Votum der Brexiteers spalten können. Eine große Gefahr für Johnson, denn im Land des Mehrheitswahlrechts, in denen nur die Kandidaten ins Unterhaus kommen, die die meisten Stimmen in ihren Wahlkreisen erhalten, hätten so andere EU-freundliche Parteien den Konservativen Sitze abjagen können. Und eine konservative Mehrheit, sprich eine Mehrheit für den Brexit im Unterhaus, verhindern können. Diese Gefahr hat nun der Erz-Brexiteer Farage erkannt, der seit Jahrzehnten für den Austritt aus der EU kämpft.
If we do field 600 candidates, there will be a hung parliament.
Wenn wir in 600 Wahlkreisen antreten würden, würde es wieder ein Parlament ohne klare Mehrheit geben, so Farage. Damit hätte der Brexit auf dem Spiel gestanden. Eine weitere Verschiebung des Austritts oder sogar eine erneute Volksabstimmung über den Austritt wären dann nicht ausgeschlossen. Das will Farage unter allen Umständen verhindern, auch wenn er das von Johnson in Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen für misslungen hält und am liebsten ohne Vertrag mit der EU austreten würde. Statt auf die Konservativen zielen Farage und die Brexit-Party jetzt allein auf die traditionellen Labour-Wahlkreise und dort vor allem auf die, in denen die Bürger beim Referendum 2016 mit Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt haben. Auch das könnte den Konservativen helfen, am 12. Dezember eine deutliche Mehrheit im Unterhaus zu erreichen. Boris Johnson auf Wahlkampftour heute in Wolverhampton in den West Midlands freute sich deshalb. Die Brexit-Party habe erkannt, dass nur ein klares Votum für die Konservativen den Austritt aus der EU garantiere.
I'm glad that there is a recognition that there's only one way to get Brexit done, and that is to vote for us and to vote for the Conservatives.
Ein weiterer Verlierer der neuen Farage-Strategie könnten die EU-freundlichen Liberaldemokraten sein. Sie hatten darauf gehofft, in bürgerlichen Wahlkreisen die lachenden Dritten zu sein, wenn sich dort Konservative und Brexit-Party bekämpfen. Jetzt haben sie es in diesen Wahlkreisen mit Tories zu tun, die nicht mehr von Farage-Kandidaten angegriffen werden. Immerhin haben auch die Liberaldemokraten eine Allianz gebildet mit anderen EU-freundlichen Parteien, um die Chance für den Verbleib des Landes in der Europäischen Union am Leben zu erhalten.
Aus London ein Bericht von Jens-Peter Marquardt und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten von morgen früh. Caroline Born hat sie dabei.
Die Zeitungen beschäftigen sich mit der Abschiebung mutmaßlicher IS-Terroristen aus der Türkei nach Deutschland und in andere Länder. Wegducken geht nicht mehr, überschreibt der Reutlinger Generalanzeiger seinen Kommentar. US-Präsident Trump hat ausnahmsweise einmal recht, wenn er sagt, Europa hätte schon längst IS-Kämpfer zurücknehmen, sie auf regulärem Wege nach Hause bringen und ihnen den Prozess machen können. Die Badische Zeitung aus Freiburg bemerkt, wer sich nun in Deutschland über die Abschiebungen aus Ankara empört, sollte eines nicht vergessen. Auch die Bundesrepublik erwartet, dass Länder ihre Staatsbürger aufnehmen, wenn diese in Deutschland straffällig geworden sind oder im Asylverfahren abgelehnt wurden. Wer einerseits mit dem Finger auf andere zeigt, muss sich auch selbst in die Verantwortung nehmen. Auch dann, wenn es unangenehm ist. Anders sieht es die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder. Es ist völlig unklar, wie man Dutzenden deutschen IS-Rückkehrern beikommen kann, die möglicherweise bald aus türkischen und kurdischen Gefängnissen nach Deutschland kommen. Ohne Beweise, und von denen gibt es kaum welche, kann man sie nicht verurteilen. Zwar ist schon die Mitgliedschaft im IS strafbar, aber für eine langjährige Haft taugt dieser Anklagegrund nicht. In den Kommentarspalten geht es auch um den Kompromiss zur Grundrente. Union und SPD haben die Koalition zunächst gerettet, heißt es dazu in der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Weder die SPD hat jetzt einen handfesten Grund, das Bündnis zu verlassen, noch reicht der Zorn bei der CDU so weit, die Parteivorsitzende zu stürzen. Ähnlich sieht es die Neue Osnabrücker Zeitung. Die Große Koalition demonstriert Handlungsfähigkeit und Kompromissbereitschaft, zwei Grundvoraussetzungen für erfolgreiche Politik. Wenn die Koalition es jetzt noch schafft, eigene Erfolge nicht gleich wieder kleinzureden, dann hat sie die Chance auf eine anständige zweite Halbzeit. Sich etwas ganz fest zu wünschen, sorgt eben nicht dafür, dass schlussendlich das nötige Geld in die Staatskasse kommt, bemängelt hingegen das Straubinger Tagblatt. Der Kompromiss zur Grundrente fällt durch den Realitätstest. Genau das wird in der Koalition für Ärger sorgen, wenn es im Bundestag an die Umsetzung in Gesetzestexte geht. Und die Stuttgarter Zeitung notiert, den vielen Gewinnern der Reform stehen lauter Verlierer gegenüber. Da sind zum Beispiel all die Menschen, die gar keine Chance haben, auf die erforderlichen 35 Versicherungsjahre zu kommen. Sie tragen das höchste Armutsrisiko im Alter. Ausgerechnet sie fallen aber komplett durch den Rost. Für sie hätte Schwarz-Rot zuallererst ein Konzept vorlegen müssen.
Caroline Born mit der Presseschau. Am Ende unseres Journals vor Mitternacht. Bei uns geht es nach der Nationalhymne und der Europahymne mit den Nachrichten weiter mit der Kultursendung Fazit, danach mit der Radionacht und um 5.05 Uhr begrüßt Sie dann der Kollege Jörg Münchenberg zu den Informationen am Morgen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für heute Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.